Ja, liebe Glaubensgeschwister, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind, um Gottes Wort zu hören. Zwei, drei Sätze. Also ich heiße Klaus Günschel, ich bin 61 Jahre alt, seit 34 Jahren verheiratet mit meiner Frau Ute, die heute mitgekommen ist. Wir haben zusammen 6 Kinder, 5 davon sind verheiratet. Wir haben heute unser 10. Enkel bekommen. Also falls ich mal nicht so richtig weiß, was ich gerade sagen soll, dann bin ich etwas durcheinander noch. Wir leben in der Nähe von Neustrelitz in Lüchen. Ich bin aufgewachsen in Jena, habe dann 20 Jahre in Leipzig gelebt. Und dort oben in Mecklenburg oder an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg haben wir ein christliches Freizeitgelände mit 50 Betten. Wir leben da auf einer Halbinsel. Eine Arbeit, die uns unglaublich viel Freude macht mit jungen Leuten, mit Kindern. Wir haben vor 8 Wochen diese Arbeit an 2 unserer Kinder übergeben, sind dort weggezogen. Also leben jetzt 1 Kilometer entfernt. Parallel dazu bin ich noch Verleger, also ich leite den Daniel Verlag. Den haben wir auch vor 20 Jahren gegründet da oben, der sich erfreulich entwickelt. Wir haben viele gute Manuskripte, wir haben gute Kontakte zu guten Autoren. Macht uns viel Freude, die Arbeit. Und ich bin ziemlich viel unterwegs. Und es ist mir eine Freude, über die Bibel zu reden. Und das hoffe ich, dass ihr das heute Abend merkt, dass das nicht aufgesetzt ist oder naja, das ist so eine Floskel, die sagt man eben, wenn man hier vorne steht. Von mir ist das keine Floskel. Ich habe mich letztes Jahr hingesetzt und habe ein kleines Buch geschrieben, Sternstunden der Bibel. Das ist vor 6 Wochen rausgekommen. Ich habe euch ein paar Exemplare mitgebracht. Und dieses Buch ist einfach das Ergebnis davon, dass man manchmal so Stellen liest in der Bibel und man findet die Stellen so beeindruckend oder so bedenkenswert, dass ich kurze Essays darüber geschrieben habe, was mir durch den Kopf geht, wenn ich bestimmte Geschichten lese in der Bibel. Zum Beispiel die Geschichte in 2. Mose 1, als Gott eine lange Geschichte erzählt über 2 Hebammen, die sich um Kinder kümmern und den Pharao, der auch in dem Kapitel auftaucht, noch nicht mal mit Namen erwähnt. Und da denke ich, das ist schön, dass Gott Akzente anders setzt, als wir sie setzen würden. Jetzt möchte ich kurz noch eingehen auf den Vers, den wir gerade gelesen haben. Den finde ich so schön. 5. Mose 4. Vielleicht können wir das mal zusammen aufschlagen. Unser Bruder hat gesagt, er wünscht, dass die Stunde heute stattfindet unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und ja, ich möchte auch offen sein für das, was der Heilige Geist wirklich will. Und bevor ich zu meinem Thema komme, was ich nun schon vor 10 Wochen festlegen musste, doch ein Satz zu diesem Vers. Wir haben Vers 39 gelesen, so erkenne denn heute und nimm zu Herzen, dass der Herr Gott ist im Himmel, oben und auf der Erde, unten keiner sonst. Und es geht weiter. Und beobachte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehe, damit du deine Tage verlängerst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir für immer gibt. Wer will das nicht? Wer will nicht, dass seine Tage sich verlängern und dass es unseren Kindern gut geht? Und das ist was, was mich als Vater unglaublich beschäftigt. Also wo meine Tochter heute angerufen hat und die Geburt gerade hinter sich hat, da leidest du ja als Opa 10-mal mehr als die wirkliche Mama. Und das wird nie aufhören, dass du gerne möchtest als Vater, dass es deinen Kindern gut geht und dass es deinen Enkeln gut geht. Ja, wir leben ja, wenn man so alt ist wie ich, da merkt man, du bist nicht mehr wichtig. Es kommt eine nächste Generation, die betrachten dich als alt. Neulich kam eine Enkelin zu mir und meinte, so stand so vor mir, sie ist eigentlich ganz nett, aber in dem Moment hat sie vergessen, nett zu sein. Und sie meinte, Opa, du bist richtig alt. Tja, da war es geschehen um die Weihnachtsgeschenke. Nein. Und dann war mir klar, es kommt eine nächste Generation und die ist auch schon nicht mehr jung. Und dann kommen schon die Enkel wieder. Und irgendwann treten wir ab von der Bühne. Ich war mal vor einiger Zeit mit meiner Frau in der Ostsee. Wir machen immer mal so 2, 3 Aussetzer und gehen da spazieren. Und manchmal kommt man an Souvenirläden vorbei und die haben dann so einen Ständer mit witzigen Postkarten. Die meisten sind blöd. Aber eine Postkarte, die war interessant, da war so eine Bühne gemalt mit Strichmännchen und die Männchen liefen dann so lang. Und drunter stand, das Leben geht so, man geht auf die Bühne, rennt ein bisschen hin und her und geht auf der anderen Seite wieder runter. Und da dachte ich, das ist eigentlich super geeignet als Traktat, oder? Du kannst hier in Jessen rumgehen und du kannst die Leute fragen, wie lebst denn du eigentlich? Und wo bist du gerade auf der Bühne? Du bist irgendwann gekommen, du gehst da hoch, dann laufen wir ein bisschen hin und her und am Ende gehen wir da hinten wieder runter. Und wir brauchen uns keine Illusionen machen, dass uns der Tod irgendwie auslässt. Keinesfalls. Es ist sehr sinnvoll, sich gut auf sein Ende vorzubereiten. Wir werden geboren, wir laufen ein bisschen hin und her und da drüben gehen wir wieder runter. Und am Ende zieht Gott einen Strich unter unser Leben und er sagt, ey Klaus, was ist denn eigentlich rausgekommen? Was ist bei dir rausgekommen? Und wir haben gerade so ein anspruchsvolles Lied gesungen. Habt ihr das gemerkt? Ich gebe dir mein Leben. Mann, da wird mir immer ganz schwummrig, wenn ich das singe. Ich gebe dir mein Leben. Und dann frage ich mich, Gott, habe ich dir mein Leben wirklich gegeben? Kannst du frühst bei mir anrufen und kannst über mich verfügen und kannst sagen, Klaus, ich will, dass du jetzt da hinfährst oder geh doch mal eine Weile nach Kasachstan. Ach, Kasachstan, da würde ich jetzt nicht so gerne hingehen. Und ja, wird lieber zu Hause bleiben, ich habe gerade Haus gebaut und so. Ja, ich gebe dir mein Leben. Wir sind meilenweit davon entfernt. Ja, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich weiß es nicht. So, aber was ich gerne sagen möchte zu dem Vers ist, dass am Ende von Vers 40 steht, ich weiß nicht, was bei euch steht, auf, dass es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehe. Was steht bei euch in der Bibel? Dass es dir gut geht, oder? Dass es dir gut geht. Ja, lasse ich auch gelten. Und das finde ich interessant, wenn man das fünfte Buch Mose liest. Das fünfte Buch Mose ist ein Buch, wo Gott sein Herz öffnet. Und Gott sagt, ich will dir mal sagen, wie es mir ums Herz ist, wenn ich dich sehe. Und dann sagt er nämlich in 5. Mose 4, Vers 37, das erste Mal in der Bibel übrigens, darum, dass er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt. Und ich glaube, dass alle jungen Leute oder halbjungen Leute sich sagen, oder ich möchte sie gerne fragen, was versteht ihr eigentlich unter Christentum? Was erwartet euch, wenn ihr euch bekehrt, wenn ihr durch diese Tür geht, wenn ihr in eine Gemeinde geht? Was erwartet ihr eigentlich von Gott? Jetzt bin ich aufgewachsen in einer christlichen Familie und ich muss leider bekennen, dass für mich Christentum in meiner Kindheit nett war, aber es war auch wesentlich geprägt durch Verbote. Also ich durfte zum Beispiel nicht in die Disco, ich durfte nicht ins Kino, wir hatten keinen Fernseher. Also ich bin schon sehr brav aufgewachsen. Und als Kind bleibt das so ein bisschen hängen. Und dann, als ich älter geworden bin, habe ich verstanden, das haben meine Eltern gemacht, um mich vor vielem zu bewahren. Sie haben es wirklich gut gemeint. Und heute bin ich ihnen dankbar dafür. Aber es war mir nicht so ganz klar, wenn ich mein Leben wirklich Gott gebe, wie geht es mir dann? Geht es mir dann gut oder geht es mir schlecht? Und dann bin ich auf diesen Vers gestoßen. Und dann habe ich das fünfte Buch Mose untersucht. Wie oft kommt in diesem Buch der Ausdruck vor, damit es dir gut geht? Und dann bin ich bald nicht wieder geworden. Ich nenne euch mal ein paar Verse. Kapitel 5, 4, Vers 40. Kapitel 5, Vers 16. Damit es dir wohlgehe in dem Land. Kapitel 5, Vers 30. Damit es dir gut gehe, dir und deinen Kindern. Kapitel 5, Vers 33. Auf dass ihr lebet und es euch gut gehe. Kapitel 6, Vers 3. Achtet darauf, damit es euch gut geht. Kapitel 6, Vers 18. Du sollst tun, was recht und gut ist in den Augen des Herrn, damit es dir gut geht. Verstehst du das? Es soll dir gut gehen. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, ja, das möchte ich gerne. Und damit ist jetzt nicht gemeint, keine Krankheit, kein Hunger, keine Kälte, sondern Gott geht viel weiter. Gott sagt, ich möchte, dass es dir als Mensch gut geht. Und wir wissen ganz genau, dass wir als Mensch nicht nur aus Fleisch und Blut bestehen, sondern wir haben eine Seele und wir haben einen Geist und wir haben eine Perspektive. Und dann steht noch in Prediger 3, glaube ich, Vers 11, dass Gott die Ewigkeit uns ins Herz gelegt hat. Wir sind nicht nur eine Ansammlung von Molekülen, sondern Gott hat uns einen Geist gegeben und Gott hat uns so einen Stecker gegeben und da kann man uns andocken, wenn es um die Ewigkeit geht. So, und wenn Gott jetzt sagt, Klaus, ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht, dann weiß ich, dass Gott über meinem Leben wachen wird. Und wenn ich diese Bühne der Erde verlasse, dann gehe ich zu ihm ins Paradies und dann beginnt irgendwann das tausendjährige Reich und dann werde ich unglaubliche Dinge mit Gott erleben. Aber es wird mir gut gehen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt in Jessen und in Lüchen, denen wird es während dieser Zeit sehr schlecht gehen, weil sie in ihrem Leben keine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben. Das ist doch eine Tragik. Und irgendwie haben wir uns daran gewöhnt. Ich kann mich noch erinnern, ich war als Jugendlicher so ein Revoluzer und ich habe dann zu den alten Brüdern gesagt, ich sage, wenn ihr wirklich davon überzeugt werdet, dass diese ganzen Leute hier in Jena, die nicht glauben, dass sie wirklich verloren gehen und dass sie wirklich in die Hölle gehen, dann würdet ihr doch eine Aktivität entwickeln ohne Ende. Aber ihr macht ja nichts. Gut, so sind wir jung, ja. Und dann war natürlich sofort die Antwort, okay Klaus, wenn dir das so unter den Nägeln brennt, fang an. Renn los, Tag und Nacht, gönn dir keine Ruhe. Und das war natürlich genau die richtige Antwort. Das ist ja auch gut, dass uns mal so ein Zahn gezogen wird, aber mich lässt das eigentlich bis heute nicht los. Wir haben einen Handwerker, der bei uns arbeitet seit 15 Jahren und der ist immer so knapp, kurz vor der Bekehrung. Jetzt kam er das erste Mal in die Gemeinde. Ihm macht das alles zu schaffen, was er erlebt. Er erlebt jetzt, dass Leute sterben. Er kommt damit überhaupt nicht klar, dass es den Tod gibt. Aber er sieht keinen Grund, sich irgendwie zu bekehren. Und wenn ich ihm dann sage, du, weißt du, wenn wir beide die Augen zumachen, werden wir uns nicht mehr begegnen, wenn du dich nicht bekehrst. Ja, das kommt ihm so unglaublich vor. Aber worum es mir ging, ist, weil wir ja heute über drei positive Dinge reden, ich wollte mit dem vierten Positiven anfangen. Und das ist, da war dieser Vers der Herrnhuter Losungen wirklich eine Steilvorlage. Gott sagt im 5. Buch Mose so oft, ich gehe mit dir Wege und ich habe das Ziel in deinem Leben, dass es dir gut geht. Und an uns ist es, das wirklich zu glauben. Ich finde es immer spannend, wenn man Kinder vor sich hat. Und wir fragen oft die Kinder, wie sie denken, dass Gott ist. Das ist natürlich ein bisschen gemein, ja, aber man kann ja Kinder mal auf den Zahn fühlen. Und wisst ihr, was die häufigste Antwort von Kindern ist? Sie sagen dir unumwunden, Klaus, Gott ist wie ein Polizist. Das denken die Kinder. Und ich frage sie dann immer, wie kommt ihr da drauf, dass Gott ein Polizist ist? Ja, das ist so, wenn ich etwas Falsches mache, dann wird mich Gott dafür bestrafen. Ich sage lieber sowieso, was sind die besten Vornamen heute, Kevin oder wie auch immer, dann würdest du heute nicht mehr leben. Wenn Gott sofort zuschlagen würde, wenn du einen Fehler machst, das überlebst du keinen Tag. Da können wir nur froh sein, dass Gott in seiner Geduld, in seiner Güte, in seiner Gnade uns begegnet. Und dann hoffe ich, dass man den Kindern zeigen kann, dass Gott sie wirklich liebt. Und dass wenn wir wirklich unser Leben Gott leben, dass er dann etwas machen wird. Und zwar er macht das, dass es uns gut geht. Auf, dass es dir wohlgehe. Und dann kann man sich die ganzen Stellen mal raussuchen, im 5. Buch Mose. Und jede Stelle ist mit einer Voraussetzung verbunden. Gott sagt, tu das. Er setzt dich in Verantwortung. Du kannst ja nicht für andere leben. Gott hat auch keine Enkelkinder, hat mal Spörtchen gesagt. Gott hat nur Kinder. Du musst das tun. Du kannst dich nicht dahinter verstecken. Und jetzt wollen wir zum Thema kommen. Ich möchte mit euch nur einen Vers lesen. Das ist schon mal die Hoffnung, dass es heute nicht so lange dauert. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Freut euch alle Zeit, oder ich gebe euch erstmal Zeit. Ich freue mich immer, wenn Leute ihre Bibel mitbringen und die Stelle aufschlagen. Und ihr wollt ja auch, wenn ihr zu Hause seid, heute Abend noch darüber nachsinnen. Das habe ich jetzt gefunden im Psalm 1. Wir sollen das Wort lesen und darüber nachsinnen. In der Badewanne, wo auch immer. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Das ist eine starke Stelle. Liest man bei den Kirchenvätern, dann nennen sie diesen Vers ein Diamantgehänge. Jetzt weiß keiner mehr heute, was ein Diamantgehänge ist, aber ich weiß nicht, was du deiner Frau zur Hochzeit geschenkt hast. Keine Diamanten, ja? Nee. Hast du ja vielleicht noch ein bisschen Zeit. Also wenn jemandem etwas sehr wertvoll war, dann hat er diese Person mit Diamanten behängt, wenn dann die Bibel die Geldtasche das hergegeben hat. Ich habe keine Ahnung, wie Leute wie Wesley oder Whitfield, wie sie darauf kamen, das mit Diamantgehänge zu bezeichnen. Aber ich finde es sehr schön. Wenn man heute in Kirchen geht, sieht man ja ganz oft in Kirchen Altäre, die so ein Triptychon sind, ja, so ein drei Teilen besteht. Es gibt so ein Mittelteil und es sind so zwei Seitenteile. Und hier ist so ein Vers, der ist in sich ein Kunstwerk. Und ich freue mich immer, wenn ich in der Bibel Verse finde, die die kurz sind, die man gut versteht. Also von der Auslegung her haben wir mit dem Vers überhaupt kein Problem. Kann keiner heute hier sagen, das verstehe ich nicht, das ist schwierig oder weil ich nicht Griechisch kann, kann ich das nicht richtig checken alles. Oder das ist nicht das Problem. Der Vers ist eindeutig leicht zu verstehen. Und trotzdem ist er unglaublich herausfordernd. Denn wir haben schon gehört, es gibt in der Bibel, glaube ich, 7 Stellen, wo steht, das ist mein Wille. Wir haben früher oft Jugendstunden gemacht ohne Ende und immer war so ein Lieblingsthema, wie erkenne ich den Willen Gottes? Und da habe ich immer gedacht, wir haben ein falsches Verständnis vom Willen Gottes. Wir denken, der Wille Gottes ist wie ein Osterei. Da muss man suchen und suchen und suchen und Gott hat einen Spaß daran, seinen Willen zu verbergen und wir finden den dann irgendwann nicht und manchmal finden wir ihn doch. Das stimmt nicht. Denn in der Bibel steht, ich nenne euch mal eine weitere Stelle, in 1. Thessalonicher 3, 2 Kapitel vorher, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Könnte man vielleicht nächstes Jahr an der Stelle noch drüber sprechen. Aber hier ist eine weitere Stelle und die ist noch etwas unterstrichen. Wer arbeitet bei euch mit Word? Kennt ihr ja, Word? Ja. Hast du eine Funktion unterstreichen, doppelt unterstreichen, fett und kursiv. Ich sehe, ihr seid hellwach, sehr schön. Und bei diesem Vers würde Gott alles nehmen. Fett, kursiv, doppelt unterstrichen. Und das steht nämlich hier am Ende, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Da kann man eine Sache noch mehr betonen. Kann Gott noch irgendwie etwas aufschreiben, wo er sagt, Freunde, das ist jetzt wichtig. Wir hatten im Studium einen Mathe-Professor, der war wirklich genial. Ich habe keinen besseren Pädagogen kennengelernt, denn der hatte wirklich die mühsame Aufgabe, also Mathe ist schrecklich für mich gewesen und ich habe auch vieles nicht verstanden, aber er hat dann immer eine Leberwurst mitgehabt. Der hat unheimlich gern gegessen, sah auch so aus. Und wenn er uns irgendwas erklärt hat, hat er immer eine Leberwurst, das war so ein Ring, davor geholt und irgendwelche schwierigen mathematischen Zusammenhänge hat er mal gesagt, stellt euch eine Leberwurst vor. Und wir fanden das so lustig, dass wir dann immer alle hellwach waren. Und dann irgendwann im Jahr über merkten wir schon, also wenn er unten hingriff und Leberwurst kam raus, musste man aufpassen. Das ist wichtig, ja. Und das ist genauso eine Leberwurststelle hier. Gott sagt, das ist wichtig. Ihr könnt auch mal wegtreten in der Gemeinde. Nein, dürft ihr natürlich nicht. Oder ihr guckt mal aus dem Fenster oder ihr denkt, wie das Wetter heute Nachmittag wird. Oder keine Ahnung, was so läuft, heute Abend noch im Fernsehen. Aber jetzt kommt eine Stelle, volle Konzentration. Ich frage schon mal meine Enkel, ey, bist du noch auf Sendung? Also hörst du mir noch zu? Und hier ist so eine Stelle, dass Gott sagt, es gibt 3 Dinge, das ist mein Wille. Und komm jetzt bitte nicht an und sag, das kann ich gar nicht. Und in meiner Situation geht das überhaupt nicht. Also ich glaube nicht, dass Gott will, dass wenn du gerade trauerst, wenn du Schmerzen hast, wenn du in einer schwierigen Lebenssituation dich befindest, dass du vor Freude sprühst. Das weiß Gott auch. Und dafür gibt es zum Glück auch einen Vers. Jakobus 5. Da steht, leidet jemand unter euch Trübsal? Er freue sich. Ach, da ist wach. Er bete. Ist jemand gutes Mutes? Er singe Psalmen. Leidet jemand Trübsal? Er bete. Das gesteht Gott dir zu. Also Gott ist nicht wirklichkeitsfremd oder hat nicht irgendwelches fehlendes Mitempfinden. Aber hier in 1. Thessalonicher 5, das ist eine grundsätzliche Stelle. Du sitzt zu Hause, es geht dir normal, gut und du fragst dich, was ist eigentlich Gottes Wille? Was soll ich eigentlich tun? Und dann ist es doch überraschend, dass Gott sagt, als erstes freut euch alle Zeit. Wisst ihr, wenn ich die Leute heute angucke im Supermarkt, so seit einem Jahr, denen geht Corona so auf den Nerv, die sind so niedergedrückt, depressiv. Die ganzen Psychiater haben Wartezeiten ohne Ende. Und wenn du jetzt zu einem kommen würdest, dann würdest du ihm sagen, ey, ich habe manchmal so eine Freude, dann würde der sofort den Arzt rufen. Der würde denken, der ist nicht normal. Wie kann man sich denn im Januar 2022, wieso kann man sich freuen? Wisst ihr, wo heute die kleine Margarete geboren wurde, dänische Königin, schöner Vorname. Dann freue ich mich, weil das Bild sah schon mal voll aus wie der Opa. Und im nächsten Moment denke ich mir, oh Mann, was wird Margarete erleben, oder? Das haben ja die Alten immer gedacht, oder? Meine Eltern dachten so, da habe ich sie immer ausgelacht. Ich sage, komm, hört auf mit euren ganzen schlechten Gedanken, die ihr habt. Das beschleicht dich. Sofort. Die Zeit wird nicht wieder so, wie sie vorher war. Dieses Bedrückende, alles etwas komisch ist. Diese Lüge, die man überall findet, die Unaufrichtigkeit, der Hass unter den Menschen. Habt ihr das schon mal so erlebt? Ich habe Titus 3 gelesen, da gibt es ja eine Kurzbeschreibung der Menschen und da steht, verhasst und einander hassend. Das habe ich selten so erlebt wie jetzt. Das wird Margarete alles erleben. Soll ich mich jetzt freuen oder soll ich trauern, dass sie geboren wurde? Natürlich freuen. Gott schenkt neues Leben. Der Alte verlässt irgendwann die Bühne und die Neuen kommen da hochgekrabbelt. Und es ist immer ein Kommen und ein Gehen. Ich habe neulich eine Beerdigung gemacht. An dieser Beerdigung ist ein Enkel geboren worden von dem, den ich gerade beerdigt habe. Und dachte ich, herrlich, ja? So eine Generationenkette. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Und genau da leben wir. Wir haben profitiert von denen, die vor uns gelebt haben. Und die nach uns leben, die sollen von uns profitieren. Aber Freude ist ja jetzt nicht nur, ich habe im Lotto gewonnen oder irgendwie so, wo die Leute denken, das würde mir Spaß machen. Es gibt einen Unterschied zwischen Spaß und Freude. Und ich möchte gerne mit euch so ein bisschen mal gucken in der Bibel, was meint denn Gott mit freudig? Und da hilft ja immer nachzugucken, wo das erste Mal in der Bibel ein Wort vorkommt. Wer weiß von euch, wo zum ersten Mal Freude in der Bibel vorkommt? Also ich hätte das jetzt nicht so ad hoc gewusst, wenn ich mir es nicht aufgeschrieben hätte. Aber ich sage es euch. Und zwar, wir lesen mal zusammen 2. Mose 18. 2. Mose 18, Vers 8. Und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr an dem Pharao und an den Ägyptern getan hatte, um Israels willen. All die Mühsal, die sie auf dem Weg getroffen und dass der Herr sie errettet habe. Und Jethro freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan, dass er es errettet hatte, aus der Hand der Ägypter. Was kann man von Jethro lernen? Was war Jethro für ein Typ? War es ein Jude? Nein, es war ein Heide. Aber Jethro freut sich über Israel. Was dürfen wir lernen? Ich weiß nicht, ich kenne euch ja nicht, aber ich würde euch gerne kennenlernen. Wie seid ihr eigentlich beschaffen? Habt ihr Mühe, euch mit anderen zu freuen? Oder werdet ihr eher neidisch? Jetzt erlebt ihr, es geht einem anderen gut. Oder ihr erlebt, dass ihr einen Nachbarn habt, der wirklich ein Kotzbrocken ist, der einfach nur, mit dem ihr nur Stress habt und plötzlich am Ende seines Lebens darf genau der Knochen sich noch bekehren. Könnt ihr euch darüber freuen? Oder denkt ihr, das hat er nicht verdient? So wie Jona, ja? Da kehren die ganzen Leute von Ninive um und sie haben es nicht verdient. Und Jona hatte nicht die Fähigkeit, sich mitzufreuen. Und ich vermisse die Fähigkeit. Ich vermisse die Fähigkeit, sich mitzufreuen, wenn es einem anderen gut geht. Können wir das nicht lernen? Du erfährst irgendeine gute Botschaft und du denkst, preis den Herrn. Sehr schön, ich freue mich. Ein anderer hat gelingen in dem, was er tut. Es gibt so, also ich bin so ein bisschen vernetzt, natürlich mit einigen Brüdern, die unterwegs sind. Und ich habe einen richtig guten Freund. Und wir rufen uns immer Freitag an, wenn wir im Auto sitzen und irgendwie unterwegs sind. Und wann rufen wir uns wieder an? Sonntagabend. Wie war's? Und ganz oft erzählt er mir, der ist Evangelist. Und es ist wirklich einer der wenigen Evangelisten, die ich kenne, bei dem sich fast immer Menschen bekehren. Und da packt mich immer der blanke Neid. Das ist ja unglaublich, ja? Und er gibt damit auch nicht so an, sondern er sagt, Klaus, du, das war eine ganz große Gnade. Aber da kommt ein junges Mädchen und sie betet mit mir zusammen und sie übergibt ihr Leben dem Herrn. Kannst du dich dann freuen und denkst, ach, schön, dass es solche Arbeiter gibt, die Gott so segnet. Wunderbar, preis den Herrn. Das ist jetzt noch hohes Level. Kannst du mir mal unten anfangen. Du hast einen Arbeitskollegen, es geht ihm gut. Kannst du dich freuen? Und hier geht es darum, dass der Jethro beobachtet, wie es dem Volk Gottes gut geht. Und was passiert jetzt mit uns, wenn wir uns mit anderen freuen? Es passiert nämlich Folgendes, es geht uns selber gut. Gott ist der beste Psychologe. Das lernen wir schon, wenn wir anderen etwas schenken. Was macht mehr Spaß? Etwas zu schenken oder etwas geschenkt zu bekommen? Ihr wisst natürlich, was ihr jetzt sagen müsst, klar. Je nachdem. Je nachdem. Wenn es richtig was Tolles ist, würde man es gerne behalten. Nein. Auch eine Enkelin kam an und hat gemalt und gemacht. Und jeder kriegte einen Kasten voller gemalter Bilder. Der Galeriewert ist jetzt nicht so hoch, ja, aber du merkst es an ihrem Gesicht, sie hat sich vor Freude bald nicht wieder eingekriegt, ja. Und dann denke ich, möge Gott ihren Sinn bewahren. Möge es in 20 Jahren auch noch so sein, dass sie unbändige Freude hat, einem anderen eine Freude zu machen. Was passiert dann mit dir? Es geht dir gut. Es geht dir gut. Und Gott weiß das. Und Gott sagt, freu dich doch einfach. Gibt es nichts in deinem Leben, was dich freut? Und wisst ihr, was die Steigerung von Freuen ist? Lass dem anderen deine Freude zukommen. Du erfährst irgendwas von einem anderen, der etwas Gutes gemacht hat. Ist es heute passiert bei euch? Fällt es euch schwer, dem eine SMS, so gut, gibt es heute nicht mehr, was ist es, WhatsApp oder so, ja, ihr lacht schon wieder, ich bin alt. Ihr könnt auch eine Brieftaube schicken oder ihr könnt machen, was ihr wollt, aber dem anderen mitzuteilen, du, es freut mich total. Jetzt ist bei uns heute was ganz natürlich, ich weiß nicht, wann die Nachricht per Streamer bei euch durch die Handys, bei uns durch die Handys bretterte, die Kleine ist geboren, so. Meine Tochter hat also jetzt 5 Geschwister und die haben alle Zeit jetzt, wenige Sekunden die Ersten zu sein, die gratulieren. Und dann merkst du, wie so die Zeitabstände sind. Und manchmal denke ich, je länger das dauert, bis jemand sich meldet, desto mehr. Also es hat keiner so richtig Mühe, sich mitzufreuen. Ja? Aber der eine braucht ein bisschen Zeit, um das zu formulieren. Und wenn jetzt die Brüder einer Schwester gratulieren, die brauchen sowieso schon mal länger. Die finden plötzlich ihr Handy nicht mehr und so. Es ist ja auch keine Pflicht zum Gratulieren. Aber so, ja, kann ich mich mitfreuen? Uneingeschränkt mitfreuen. Fällt mir das schwer? Kann ich es? Und wenn ich mich mitfreue, geht es mir gut. Und ich glaube, dass Gott uns die Dinge in 1. Thessalonicher 5 deshalb sagt, weil er letztlich genau das will, was in 5. Mose 4 steht. Auf dass es dir wohlgehe. Freu dich doch. Es gibt manchmal Leute, wenn ich die anrufe am Telefon, ich weiß genau, wie das Gespräch abläuft. Nur Schreckliches. Die sehen alles schwarz. Und Gott sagt, weißt du, wenn du so ein Typ bist, natürlich gibt es Typen, ja, es gibt ja Pessimisten, es gibt Optimisten und so. Ich bin so, naja, glaube eher leicht optimistisch. Ich habe einen Schwager, der ist pessimistisch. Der sagt aber, Klaus, wenn ich in Urlaub fahre, ich freue mich erst, wenn ich zu Hause sitze und die Urlaubsbilder angucke. Na, ich sag, du armes Schwein, ja. Ich sage, weißt du, wann ich mich freue? Schon ein halbes Jahr vorher. Also wer hat vom Volumen her mehr Freude? Ja, sagt er, wenn ich die Bilder angucke, weiß ich, dass alles glatt gegangen ist. Ja, ich sage, toll. Das ist schrecklich. Und Gott sagt, ich will nicht, dass du so lebst. Und dann finden wir den Apostel Johannes, der 5-mal in seinen Briefen von völliger Freude redet. Vielleicht können wir mal 2 Stellen davon lesen. Und daraus kann man auch etwas lernen. Also Johannes war ja ein Jünger, der eine besondere Beziehung zu dem Herrn Jesus hatte. Man sagt, dass er der war, der an seiner Brust lag. Und er schreibt in Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Kapitel 16, Vers 24, bittet und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude völlig sei. Kapitel 17, Vers 13. Jetzt aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und dann schreibt Johannes noch 2-mal in seinen Briefen von völliger Freude. Es ist nicht so, dass Gott nicht weiß, wie wir funktionieren. Es ist nicht so. Gott hat uns gemacht. Mit unseren ganzen Gefühlen, mit unserem Charakter, mit unserem Charakter, mit unserer Seele, mit unserem Körper. Er kennt das alles. Und jetzt kommt Johannes und er sagt, ich möchte gerne, dass ihr völlige Freude habt. Der Herr redet in Johannes 13 bis 17 achtmal von Freude. Und jetzt will ich mit euch mal ein paar Stellen durchgehen, weil ihr euch jetzt vielleicht fragt, okay, der Typ, der lebt vielleicht gerade auf einer besonderen Wolke, aber dem fehlen nur mal ein paar Zahnschmerzen oder ein künstliches Knie oder irgendwas, dann wird er aufhören, sich zu freuen. Jesaja 65, Vers 18. Freut euch und frohlocket für und für über das, was ich schaffe. Das kann man doch verstehen, oder? Habt ihr Freude an der Schöpfung? Man kann ja gar nicht anders, oder? Du kannst dich, also ich glaube auch da, je älter man wird, desto seniler wird man. Aber ich habe eine unbändige Freude an der Schöpfung. Vor einigen Jahren waren wir mal auf Hiddensee. Und Hiddensee ist ja eine der wenigen Ostseeinseln, die einen Weststrand haben. Ja, also Rügen und Usedom, die haben meistens einen Oststrand. Aber am Weststrand kannst du Sonnenuntergänge dir angucken. Der Hiddensee liegt ja genau in Nord-Süd-Ausrichtung. Na, jedenfalls, wir laufen da, so, also je nachdem, wo man steht. Ja. Also ich meine jetzt mal den Weststrand. Du läufst da lang und dann war Folgendes. Der Himmel war bedeckt. Hinten sah man das Meer, den Horizont. Und zwischen Wolken und Meer war noch so eine kleine Lücke. Und dann sah man aber über den Wolken, dass die Sonne unterging. Und es war wirklich ein glühend roter Ball. Und wir waren nicht die Einzigen an dem Strand. Es gingen ein paar Touris da hoch und runter. Und plötzlich merkte man, jetzt kommt gleich die Sonne, wird einmal sichtbar und geht dann ins Wasser hinten rein. Ja? Und in dem Moment, wo die Sonne unter den Wolken rauskam und stand da, das war vielleicht eine Minute, blieben alle Leute am Strand stehen, alle. Und die standen und sie konnten es nicht fassen, was sie sehen. Und da wäre ich am liebsten zu jedem gegangen, hätte den auf die Schulter geklopft und hätte gesagt, bleiben Sie nicht stehen, ist alles von alleine gekommen. Einfach weitergehen. Ist doch nicht was, wo man staunen muss. Voll normal. Es ist nicht normal. Es ist auch nicht voll normal. Es ist einfach einer der kleinen, ich will nicht sagen Tricks aus der Kiste von Gott. Es ist einfach etwas, was ja auch nicht notwendig ist, dass es so schön aussieht, aber wo Gott etwas gemacht hat, wo ich denke, Herr, du bist unglaublich gewaltig und weise. Am Sonntag in Herzberg wollen wir über Psalm 19 nachdenken, da geht es über die Sterne. Und ich habe im Vorfeld mich noch mal so ein bisschen schlau gemacht und noch ein paar Bücher gelesen. Also nur alleine, wenn du dich mit dem Kosmos beschäftigst, das hältst du nicht aus. Und dann freust du dich über die Weisheit des Schöpfers, der die Sterne am Himmel postiert. Da oben passieren keine Unfälle. Alles funktioniert tadellos. Normalerweise umkreisen viele Monde bestimmte Planeten. Und weil das bei der Erde schiefgegangen wäre, wenn die Erde auch in einer Ellipse die Sonne umkreisen würde, würden wir nicht überleben, hat Gott mit der Erde eine Ausnahme gemacht und die umkreist die Sonne in Form einer nahezu eines perfekten Kreises. Und dann fängt der Werner Gitt an zu erzählen, was alles so mit den Sternen ist. Dann denkst du, kann es überhaupt einen Wissenschaftler geben, der mit Kosmologie zu tun hat, der kein Christ ist? Jetzt gibt es Leute, die haben das als ihre Aufgabe gesehen, uns zum Einzug mit Blumen zu überschütten. Wie heißt die Blume, die wir ja viermal gekriegt haben? Amaryllis. Kennt ihr alle. So eine Knospe, die knallst du dann da vors Fenster und irgendwann explodiert die und geht innerhalb einer Woche auf und bombardiert dich oben mit 8 Blüten. Da stehst du da und denkst, na, hallo, wie geht das denn? Das ist ja der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Und weil die so schnell wächst und so bombastisch aussieht, ist die natürlich als Geschenk unglaublich geeignet. Da machst du richtig Eindruck bei den anderen Leuten. Gibt es doch schon mal im Sonderangebot. Amaryllis. Denkt ihr mal an Jesaja 65. Freut euch für und für über das, was ich schaffe. Und wenn ich an meine kleine Margarete denke, die ich noch gar nicht im Arm gehabt habe, da denkst du ja, das geht ja gar nicht, oder? Ein Dreivierteljahr im Mutterleib und dann kommt die raus und dann fängt die mit einem Schlag an zu leben. Sie füllt das erste Mal ihre Lungen, sie macht das erste Mal die Augen auf, sie holt das erste Mal Luft, sie füllt zum ersten Mal die Windeln. Volles Programm. Und dann denkst du, wie geht das denn? Und dann kannst du zugucken, wie die Dinge entdeckt, wie sie eins nach dem anderen checkt und irgendwann merkt, dass ihr Opa richtig alt ist. Und dann muss ich Psalm 65 lesen. Klaus, warum freust du dich nicht darüber? Gehst du schon mal durch die Stadt, durch Jessen, gehst durch ein Einkaufszentrum und du siehst ein Kind. Und jedes Kind ist unglaublich wertvoll. Egal, wo das herkommt, wie dem gerade die Nase läuft, ob es schwarz oder weiß ist oder irgendwie eine andere Farbe hat. Gott liebt Kinder. Unsere Gesellschaft liebt keine Kinder. Sie tötet sie im Mutterleib. Wir lieben keine Kinder. Liebe du sie. Entdecke einen Wert in ihren Augen. Freue dich über das, was ich schaffe. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Matthäus 5, Vers 12. Also ich glaube, sag mal, wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Marek. Nee, der Prediger. Marek, Entschuldigung. Wenn wir heute übers Freuen nicht hinauskommen, dann war es eben so, ja. Matthäus 5, Vers, lesen wir ab Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden, um meinetwillen. Freuet euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn so haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Na, jetzt denken wir vielleicht, das muss ja nicht unbedingt sein. Aber wir denken unwillkürlich an die Geschichte in Apostelgeschichte, Kapitel 4. Da sind die Jünger angegangen worden. Nee, in Apostelgeschichte 5. Und eigentlich sah es nicht gut aus für sie. Sie sollten eigentlich getötet werden. Dann kam dieser Gamaliel, hat ein sehr weises Wort gesprochen. Und dann haben sie gesagt, naja, also töten tun wir sie nicht, aber sie kriegen noch mal richtig Prügel. Dann haben sie verprügelt. Und dann steht in Apostelgeschichte 5, Vers 40, sie gaben ihm Gehör und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Synedrium hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat. Ich habe es nicht erlebt, aber ich habe vor 3 Jahren mit einigen jungen Leuten gesprochen, die das erlebt haben. Ich erzähle euch gern mal die Geschichte. Wir sind auf der Leipziger Buchmesse regelmäßig, wenn die Messe denn stattfindet, haben dort einen Stand als christlicher Verlag. Und wir nutzen die Zeit und laden meistens so 20, 30 junge Leute ein und die machen während der Zeit in Leipzig so eine Aktion, dass sie in Leipzig Gutscheine verteilen, dass wer auf die Messe kommt und geht an unseren Stand, bekommt eine Bibel geschenkt. Wisst ihr, wie viele Leute freiwillig an den Stand kommen und sich eine Bibel abholen? Das letzte Mal, als wir auf der Messe waren, es 2200 Personen. Die hat keiner dahin geschickt. Sie sind freiwillig gekommen und 90% haben sich sehr herzlich bedankt. Das mal zum Mut machen. Und das sind junge Leute, die sagen alle, Koran haben wir schon zu Hause, Bibel kann nicht schaden. Ja, ich sage, lest beides. Das eine ist ein totes Buch, das andere ist ein lebendiges Buch. Du wirst den Unterschied feststellen. So, und dann haben die halt so Gutscheine, die verteilen sie an der Straßenbahn und um 12 ist eigentlich alles vorbei, da sind die meisten Besucher auf der Messe, da kommt keiner mehr dazu. Dann gehen die auf den Leipziger Hauptbahnhof, machen da weiter. Und da ist 3 Leuten Folgendes passiert, dass die von einem Penner zum anderen gegangen sind, haben den Pennern auch so einen Gutschein in die Hand gedrückt. Und plötzlich steht ein Oberpenner auf, geht zu denen hin und sagt, Freunde, das macht ihr nicht nochmal, das sind meine Jünger, sagte er wörtlich, die lasst ihr in Ruhe. Und dann fing der eine an zu diskutieren, dass sie das doch trotzdem gerne machen würden. Und dann holt der kurz aus, der Oberpenner, also holt so Schwung. Und der andere wusste aber nicht, was kommt. Und er spuckte dem direkt ins Gesicht. Also voll die Ladung. Und dann haben die alle da gestanden und haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Natürlich denkst du jetzt, naja, dich juckt's ja sofort irgendwie. Also zum Glück hatten sie sich irgendwie in der Gewalt, haben sich wieder ein bisschen gereinigt. Und sind dann nach Hause. Und als er das abends erzählte, wir treffen uns dann nochmal abends zum Abendbrot bei ein paar Christen, dann sagt er, Ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe einmal erlebt, wie ich für den Namen Jesu etwas erleiden durfte. Und er sagt jetzt nicht, das brauche ich jeden Tag, um meine Freude täglich zu haben, aber er sagt, das ist doch etwas Besonderes, mal wirklich das mitzukriegen, wie es ist, wenn ein anderer dich verachtet, weil du Christ bist. Und ich glaube, dass wir die Gelegenheit noch öfter haben werden. Und dann sagt der Herr in Matthäus 5, habt keine Angst, freut euch. Denn wenn euch das passiert, habt ihr nämlich genau das gemacht, was ihr gerade gesungen habt. Ich gebe dir mein Leben. Und den Herrn haben sie gekreuzigt. Und der Herr sagt, es wird euch nicht besser gehen. Es wird euch nicht besser gehen. Aber es wird zu eurer Freude gereichen. Lukas 10, Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Ich weiß nicht, wie lange deine Bekehrung alt ist. Hier sitzen alte Geschwister, vielleicht seid ihr schon 50 Jahre bekehrt. Und sind Junge hier, vielleicht seid ihr erst seit 2 Jahren bekehrt. Darf ich euch mal was fragen? Freut ihr euch noch darüber, dass ihr gläubig seid? Also gibt es Momente, wo du dich vor Freude nicht einkriegst? Ich erzähle das immer ganz gerne, wenn wir machen so auch Eheseminare und so. Ich sage, es ist kein Problem, wenn du nachts 2:30 deine Frau wächst mit dem Rippentriller. Und du sagst dir, ey, ich musste gerade dran denken, dass ich gerettet bin. Kannst du dir mal testen, was dann die Reaktion ist. Nein, natürlich sollen wir lieb miteinander umgehen. Aber gibt es noch mal Momente irgendwie, wo ich zu einem anderen gehe und ich denke, das ist doch der Wahnsinn, oder? Ey, ich war verloren. Das ist so, wie du standest auf der Klippe und noch ein Schritt und da ging es in die Dunkelheit. Und dann erbarmt sich Gott über mich und er vergibt mir alle meine Schuld und ich werde noch sein Erbe. Und dann bereitet er mir ein Haus und eine Wohnung im Haus des Vaters. Also er gibt mir mehr, als ich verloren habe. Christ zu sein bedeutet, mehr wieder bekommen, als wir je im Paradies verloren haben. Es wäre fair und gerecht gewesen, wenn Gott gesagt hätte, okay, Klaus, ich setze dich wieder mit deiner Eva ins Paradies. Mach einfach da weiter, wo das ganze Elend losging. Das wäre doch fair, oder? Aber Gott sagt, ich mache was ganz anderes mit dir. Du wirst mein Kind. Also wir haben die Sohnschaft empfangen, steht in Epheser 1, Vers 3, als geistliche Segnung. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass man sich keine engere Beziehung vorstellen kann. Wir sind befreundet mit einer Familie, die ist unglaublich kinderlieb. Die haben auch 6 Kinder. Aber deren Familienleben ist wirklich ein Stück Himmel. Wenn du da hinkommst, da denkst du, ey, wie kann man denn so miteinander umgehen? Und die sind umgeben von 2 Familien, wo zu Hause die Hölle ist, wirklich die Hölle. Und das führt dazu, dass die fremden Kinder ganz oft zu Besuch sind bei dieser Familie. Und dann ist es passiert, dass sie in der Schule einen Aufsatz schreiben mussten. Und am Schluss hat der Lehrer gesagt, ihr unterschreibt mit eurem Namen. Und dann hat eins von den Höllenkindern, sage ich mal, den Aufsatz unterschrieben mit dem Nachnamen von der Familie, die neben ihnen wohnte. Und dann kam der Lehrer und sagte, das geht nicht. Du heißt doch sowieso und nicht so. Und dann fing er schrecklich an zu weinen und er sagte, ich möchte aber gerne zu dieser Familie gehören. Und dann hat die Familie auch gesagt, du, wir werden das nicht schaffen, dass du unseren Namen bekommst, aber du kannst hier Tag und Nacht kommen, du kannst immer kommen. Aber eins wirst du nie, du wirst nie unser Kind. Das ist hart, ja, also es sei denn, sie adoptieren den, ja, logisch. Aber dann denke ich, was Gott mit mir gemacht hat, dass Gott sagt, Klaus, du bist so abgrundtief verdorben und ich kann mit dir nichts anfangen nach Römer 3, von Scheitel bis zur Fußsohle. Es ist alles einmal durch ein MRT geschoben, völlig versündelt, nicht verkrebst, sondern versündelt. Das Beste ist, du stirbst und ich gebe dir neues Leben. Das neue Leben kommt von mir und du bist mein Kind. Verstehst du das? Aus Gott geboren. Das ist vielleicht für viele theoretisch, irgendwas Theologisches. Das ist überhaupt nichts Theologisches. Das ist mein größtes Glück. Ich bin ein Kind Gottes und Gott ist mein Vater. Und jetzt sagt Gott in Lukas 10, Vers 11, Vers 20, Sag mal, Klaus, ist es kein Grund, dich mal darüber zu freuen? Wann hast du dich das letzte Mal gefreut, dass du ein Eigentum des Herrn Jesus bist? Dass der Herr für dich ans Kreuz gegangen ist? Das kann doch wirklich spürbare Freude auslösen. Und die anderen können das auch sehen. Und ich wünsche euch das, dass ihr das erlebt und dass ihr das weitergebt und dass ihr auch manchmal abends zu Hause sitzt und dann nehmt ihr eure Bibel und ihr lest nochmal Epheser 1. Ich weiß, das ist ein ganz schwieriges Kapitel und die ersten 13 Verse haben keinen Punkt. Das verstehe ich auch nicht, warum die Übersetzer das nicht besser hingekriegt haben. Aber dann nimm die ganzen Brocken, die Gott dir dahin wirft und versuch sie einfach zu verstehen. Was bedeutet, die Sohnschaft empfangen zu haben? Du bist sein Kind. Ich weiß nicht, was mit dir noch passieren muss, dass du dich mal noch mehr freuen kannst. Lukas 15, Vers 9. Ganz bekannte Geschichte. Welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freunde und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ich habe im letzten Herbst einen Jugendtag gemacht im Erzgebirge. Da kamen irgendwie 250 junge Leute. Es war eine ganz komische Stimmung. Und ich dachte, es ist jetzt egal, wie die über mich denken. Ich sage einfach das, was ich denke. Und vielleicht ist das keine gute Botschaft für sie. Und sofort nach der Stunde ging ein Junge raus und ein anderer rannte hinterher. Und sie waren dann weg. Und am nächsten Morgen kommt der wieder, der Bruder von dem, der rausgegangen ist. Und er sagt: Klaus, soll ich dir was sagen? Mein Bruder hat sich gestern Abend zu Hause bekehrt. Direkt danach. Und ich bin ans Handy, ich habe meine Frau angerufen. Ich sage: Ey, weißt du, was ich gerade erlebe? Es ist der Wahnsinn. Ich habe keine Bodenberührung mehr. Ich freue mich einfach. Einer, um den sie lange gebetet haben und wo sie immer wieder gebetet haben. Und dann tut Gott sein Herz auf. Durch das Wort Gottes werden wir von Neuem geboren. Und wir dürfen das miterleben. Nochmal, Punkt 1, freut euch doch einfach mit den anderen. Und ich habe mich so für ihn gefreut. Und ich habe ihm einen langen Brief geschrieben und ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Vielleicht hat er gerade alle seine Stifte verlegt, keine Ahnung. Vielleicht bekomme ich noch eine. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass er den Herrn gefunden hat. Römer 12, Vers 12, worüber freuen wir uns noch? In Hoffnung freut euch. Ich hatte irgendwie eine Fieberattacke letztes Jahr, kam ganz plötzlich. Und das war so schlimm, dass sie dann den Notarzt gerufen haben. Zack, ging es mit Blaulicht in die Klinik. Na, da hing ich da 2 Tage am Tropf, dann war wieder alles gut. Da haben sie mich noch 3 Tage drinnen behalten. Am letzten Tag wurde ich in ein Zimmer gelegt mit 2 alten Männern. Also richtig alte Männer. Das war eine interessante Erfahrung, weil ich war noch nie im Krankenhaus. Also jedenfalls nicht über Nacht. Naja, da erlebst du Sachen mit. Und der gegenüber von mir lag, der hieß auch Klaus und der hat mir so ein bisschen von seinem Leben erzählt. Seine Frau ist gestorben, seine einzige Tochter, die er hat, kümmert sich nicht um ihn. Er wohnt jetzt im betreuten Wohnen, ist irgendwie 84. Ja, er tat ihm einfach nur leid. Und wenn ich in meinem Bett lag und er lag gegenüber, konnte ich immer genau in seine Nasenlöcher gucken. Und plötzlich kommt er hoch, setzt sich auf. War kein Arzt, da war nichts da, einfach mitten am Tag bemühte der sich hoch, dann saß der im rechten Winkel im Bett, hat mich anvisiert und sagte: Klaus, eins kann ich dir sagen, das Schöne im Leben ist alles vorbei. Ey, den Satz habe ich nie vergessen. Das war natürlich eine Steilvorlage und ich dachte, was sagst du dem denn jetzt? Ja? Und ich habe ihm gesagt: Ey Klaus, bei mir ist das genau umgekehrt. Wie? Er hat noch nie was von Gott, noch nie. Der kannte das Wort Jesus Christus nicht, der kannte Gott nicht, nichts. Und da habe ich ihm gesagt: Du, ich will jetzt nicht den Oberlehrer hier spielen, aber bei mir ist es wirklich so, dass das Schönste noch kommt. In Hoffnung freut euch. Möchtest du ungläubig sein? Hast du dich schon mal in Gedanken hineinversetzt, nicht gläubig zu sein? Der nächste Zug, vor den ich mich werfen würde, wäre ganz nah. Oder ich würde in die Schweiz gehen mit 65 und die Pille schlucken. Wirst du dir das antun, wenn du alt wirst? Die ganzen Schmerzen? und alles, was da an Ersatzteilen noch auf dich zukommt. Und am Ende bist du dement, bist nur noch eine Last für deine Umwelt. Ende. Ich kann den Mann gut verstehen. Er hat Resümee gehalten und er hat festgestellt, das Schöne im Leben, das ist alles vorbei. Und dann fängst du an, die Bibel zu lesen. Du wirst Christ und plötzlich ist es so, also ich durfte einmal als Jugendlicher ins Theater, weil es Schulpflicht war. Da habe ich natürlich mir die Hände gerieben. Das war für mich unglaublich. Also ich habe da gesessen auf diesen Polstersesseln und der Vorhang war zu und auf einmal elektrisch angetrieben ging der Vorhang auf und da war dann die Bühne. Und da waren die ganzen Requisiten aufgestellt und ich weiß auch nicht mehr, was sie gespielt haben. War wahrscheinlich irgendein Schmarrn. Und Römer 12, Vers 12 ist genau so. In Hoffnung freut euch. Es dauert nicht mehr lange, dann geht der Vorhang auf. Und dann ist das Schönste nicht alles vorbei, sondern du wirst eine Begegnung haben mit dem Herrn Jesus. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt, schau mal, meine Hände, meine Seite. Wenn keiner auf der Erde ein Sünder gewesen wäre und du wärst der Einzige gewesen, wäre ich für dich gestorben. Ist doch unglaublich, oder? Wir haben eine Liebesbeziehung zu dem Herrn Jesus. Er ist unser Bräutigam. Wir lieben ihn wirklich. Und weil wir ihn lieben, dienen wir ihm. Das ist unsere Triebfeder. Und das kommt hier in Römer 12. In Hoffnung freut euch. Das Schönste im Leben ist nicht vorbei. Es kommt noch. Und dazu kommt, dass es auf der Erde manchmal auch schon recht nett ist, oder? Dass wir vieles Gute erleben. Dass Gott sagt, ist das nicht eine Gnade, dass ich jeden Morgen die Sonne aufgehen lasse über Böse und Gute? Ist das nicht eine große Gnade, dass im März und im April die Bäume ausschlagen, dass Gott wieder Nahrung gibt, dass er wieder die Felder und die Erde segnen wird, dass er unsere Tische füllt? Ist es nicht eine große Gnade, dass er uns gute Freunde gibt, dass er uns eine Gemeinde gibt? Also es gibt so viele Dinge, über die wir uns freuen können. Dann kommen wir zu Psalm 32, Vers 11. Psalm 32, Vers 11. Freut euch in dem Herrn und frohlockt, ihr Gerechten, und jubelt alle, ihr von Herzen Aufrichtigen. Das ist der Schlusspunkt unter einem Psalm, der sehr mühsam ist. Bei dem David seine Sünden bekennt, bei dem er uns miterleben lässt, wie ihm das zu schaffen gemacht hat, seine Sünde zu verbergen. Und vielleicht geht es hier wirklich um die Geschichte mit Bathseba. Und er hat es verdrängt irgendwie, bis dann der Nathan zu ihm kommt und sagt, David, du bist der Mann, du hast das überhaupt nicht gecheckt, was hier läuft. Und dann musste er das bekennen. Und seine Knochen und die Gebeine haben den ganzen Tag gestöhnt. Und dann erlebt er, wie Gott ihm vergibt. Vers 5. Und am Ende ist Freude da. Freude nach Versöhnung. Freude in dem Herrn. Frohlockt, ihr Gerechten. Also mich machen manchmal schon die Nachrichten auch ein bisschen wuschig. Und wenn ich Leute höre, die keinen Verstand haben und etwas Dummes tun, dann denke ich immer, das kann doch nicht sein, oder? Und dann habe ich jetzt drei Psalmen gefunden. Also ich habe nur mal, damit ihr meine Nervosität versteht, ich habe früher mal Elektrotechnik studiert und meine Ausbildung habe ich ganz in eurer Nähe gemacht, hier in Falkenberg, an der Elster. Habe ich 3 Jahre zugebracht. Und dann habe ich Elektrotechnik studiert in Leipzig. Und ich weiß, dass wenn wir Licht anmachen, dass wir irgendetwas brauchen, wo der Strom herkommt. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, also am Jahresende 2021 schalten wir alle Atomkraftwerke ab und die Kohleverstromung schaffen wir auch ab, dann ist es eine einfache Aufgabe für einen Fünftklässler herauszubekommen, wann das Licht ausgeht. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich bin auch nicht hier, um über Politik zu reden oder über Panikmache. Aber ich weiß, dass wir das alles, dass uns das durch den Kopf geht und dass wir uns fragen, wie kann es sein, dass der Mensch seinen Verstand verliert? Aber das steht auch alles in der Bibel. Das geht nämlich mit einer Entwicklung parallel, die damit zu tun hat, dass wir uns von Gott abwenden. Und Gott sagt, immer dann, wenn wir uns von ihm abwenden, dann geht uns auch der Verstand verloren. Und deswegen ist es gut, dass wir uns immer noch die Gelegenheiten warm halten, wo wir uns freuen können. Und Psalm 32, Vers 11 sagt, freu dich doch in dem Herrn. Ja, wie soll ich mich denn in dem Herrn freuen, wenn das Licht ausgeht? Das geht auch in der Dunkelheit, erstens. Und zweitens steht im Psalm 97, im Psalm 98 und im Psalm 99 als erstes das Wort, der Herr regiert. Amen. Immer noch. Der Herr regiert. Das ist nicht so, dass ihm die Dinge irgendwie entgleiten. Aber der Herr lässt auch die Menschen oft das ernten, was sie säen. Und ich muss immer an Kaleb und Josua denken, die mussten 40 Jahre durch die Wüste trotteln und sie konnten nichts dafür. Und vielleicht müssen wir den einen oder anderen Blackout auch mal miterleben und wir können nichts dafür, aber wir leben in dieser Zeit. Was uns niemals verloren gehen muss, ist unsere Freude am Herrn. Freut euch doch in dem Herrn. Das Heil in dem Herrn kann mir doch niemand nehmen. Die Sohnschaft kann mir niemand nehmen, wenn sie mir denn wirklich etwas bedeutet. Die Schöpfung, die wird uns niemand nehmen. Und eine letzte Stelle aus Psalm 97, Vers 12. Freut euch, ihr Gerechten in dem Herrn und preist sein heiliges Gedächtnis. In der Gemeinde, in die ich gehe, ist es üblich, dass wir jeden Sonntag das Gedächtnismahl feiern. Und ich glaube, ich weiß es nicht, wie es hier ist und ich will auch keine neuen Regeln hier einführen, überhaupt nicht. Aber ich finde das interessant, dass Gott hier Freude, Gerechte und sein heiliges Gedächtnis zusammenbringt. Ich finde Gemeinde zum Beispiel extrem wichtig. Es gibt keine Institution auf dieser Erde, mit der Gott seine Autorität verbindet, als eine christliche Gemeinde. Ich habe nichts gegen Hauskreise, gegen Jugendstunde, gegen Altentreffs, gegen Krabbelgruppen. Macht einfach euer Ding, aber denkt nie, dass das wichtig ist. Das kann gut sein, das kann hilfreich sein. Aber wenn es uns von der Gemeinde wegzieht, ist es schlecht. Denn eins ist wichtig, dass wir eine Form bejahen, die Gott auch kennt, nämlich eine christliche Gemeinde, die sich dadurch auszeichnet, dass er sagt, wo zwei oder drei zu meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Der Herr autorisiert eine Gemeinde durch seine Gegenwart. Und das hat mit Freude zu tun. Und wenn ihr mich fragen würdet, Klaus, was waren deine freudigsten Momente in den letzten Jahren, dann würde ich euch sagen, unter anderem, also sie ist meine Frau, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich sage, mich freut nur die Gemeinde, aber die kennt mich zum Glück schon. Es waren ganz oft Gemeindestunden, in denen Gott zu uns geredet hat und wo wir gemerkt haben, es ist so gut, dass wir das haben. Auch die Korrektur, die Zuwendung, das gemeinsame Beten, auch wenn Not da ist, dass man zusammen beten darf, aber auch, dass Gott redet. Wir haben jetzt Folgendes erlebt, ich muss einfach mal eine Freude mit euch teilen noch. Die Zeit ist eh rum und die Tagesschau ist auch durch, also ihr kommt eh nicht mehr nach Hause. Wir haben ein Ehepaar, da kommt er von den Neuapostolen und sie kommt von den Katholen. Also schon theologisch ziemlich schwierig. Und sie sind fertig mit ihrer Ehe, sie sind fertig mit ihrer Familie und sie haben gehört, da gibt es eine christliche Gemeinde, da wird das Wort Gottes gepredigt. Und dann haben sie gesagt, da gehen wir hin. Und dann waren sie da und hat Gott wirklich gewirkt und sie waren so perplex. Sie müssen übrigens über eine Stunde Auto fahren. Und dann haben sie gesagt, pass auf, wir gehen jetzt nur noch dahin und wir lesen zu Hause nur noch die Bibel. Und dann hat Gott erstmal gewirkt, dass nach einem halben Jahr ihre Ehe wieder besser war. Aber der Mann geht durch echte Übungen, weil er jetzt seine alten Überzeugungen auf den Prüfstand stellen muss und muss sich überlegen, was er jetzt will. Und er ist oft hin und her gerissen. Naja, jedenfalls eines Sonntags sagt er zu seiner Frau, wir fahren heute nicht in die Gemeinde. Ich will einfach nicht hin. Und die Frau, ich will aber hin. Naja, wie das so ist, meistens setzen sich die Frauen durch, also losgefahren. Und auf der Mitte der Straße ist er rechts ran, musste mal Pipi, ging in den Wald, kam wieder und sagte, jetzt drehen wir um. Und die Frau sagt, nee, wir drehen nicht um. Also sie hat wieder gewonnen, zum Glück. Und in der Woche hat er sich in der Bibel gequält mit Lukas 24. Er hat Lukas 24 gelesen, die Emmausjünger, und er hat das einfach nicht gecheckt, was das bedeutet. Und er hatte seine Probleme damit und er hat sogar angefangen, mit Gott zu hadern. Jedenfalls, sie kommen in die Gemeinde. Und in der Gemeinde haben wir an diesem Sonntag einen Gastprediger. Also wir haben bei uns sowieso keinen Predigtplan, sondern wir sind 9 Brüder und wir hoffen immer, dass der Richtige predigt. Aber es war ziemlich klar, wenn wir einen Gastprediger haben, dass der predigt. So, jetzt ist Folgendes passiert. Die sitzen da. Der weiß von nichts. Der kennt die nicht. Der steht auf und er predigt worüber? Lukas 24. Und der Mann, ich habe den beobachtet in der Stunde, ich habe gedacht, der überlebt die Stunde gar nicht. Der saß vorne auf dem Stuhl auf der letzten Kante und als das letzte Amen gesprochen haben, kam der zu mir gerannt und sagte, Klaus, habt ihr das gewusst? Und dann hat er öffentlich in der Gemeinde erzählt, was mit ihm passiert ist. Und das hat uns alles so bewegt, dass wir gesagt haben, das ist doch genau das, was wir uns wünschen, oder? Wir wünschen uns, dass Gott wirkt, dass Gott etwas macht, was wir nicht machen können. Und wir hätten es nicht besser organisieren können. Aber Gott wusste das alles. Und er heißt Erik. Und wenn ihr noch eine kleine Lücke auf eurer Gebetsliste frei habt, betet für Erik, dass der irgendwie ankommt. Aber das war für ihn so eindrücklich, dass er gesagt hat, es ist so gut, in die Gemeinde zu gehen und dort zu erleben, dass Gott redet. Und nichts anderes wollen wir doch. Es ist doch völlig Banane, wie ich heiße und wo ich herkomme und wer ich bin. Es ist wichtig, dass Gottes Wort hier geredet wird. Und mein Wort war heute für euch, freut euch. Freut euch über die Tatsache, dass ihr die Sohnschaft empfangen habt. Freut euch über eure Bekehrung. Freut euch an der Schöpfung. Und wenn euch Gott einen Ehepartner geschenkt hat, dann ist es ein Geschenk Gottes für euch. Dann freut euch darüber. Seid dankbar dafür. Wenn Gott euch Kinder anvertraut hat, freut euch darüber. Betet für sie. Das ist der Wille Gottes in Jesus Christus gegen euch.